kleines Problem und ich frage mich, ob die Kinder mir helfen können. Ich weiß nicht, wie ihr rechnet in der Schule oder zu Hause. Wie stellt ihr die Zahlen auf, die Summen, die ihr zu addieren habt, übereinander oder nebeneinander? Jetzt habt ihr 5 Summen, die wollt ihr addieren. Stellt ihr sie untereinander und dann zieht ihr einen Strich und unten kommt die Summe. Aha. Also, was machen 11 und 9? Ich denke, die müssen noch einmal zurück zur Schule. Wenn ihr 11 und 9 untereinander stellt, was macht das? Ihr dürft ruhig laut sprechen. Danke, danke. Das macht 20. Was macht 11 und 9, wenn ihr das nebeneinander stellt? Wie? Auch 20? Und wie wäre es mit 119? Ja, das hängt davon ab, wie man es sich ansieht, ja? Nun, das habe ich nicht von ungefähr gefragt. Es geht bei einem Psalm, aus dem haben wir heute schon gehört, in der Einleitung. Psalm 119. Und der hat 2 Verse und der eine ist Vers 9 und der andere ist Vers 11. Ist das leicht zu behalten? Also 11 und 9, beziehungsweise 9 und 11. Das macht in diesem Fall 119, ja? 2 Verse in diesem Psalm, die sind höchst wichtig. Wisst ihr auch, was in diesen 2 Versen steht? Vers 9. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt eine Hausaufgabe. Vers 9 ist ein Vers, den jeder junge Mensch auswendig lernen sollte. Und ihr seid junge Menschen. Wenn ihr lesen könnt, könnt ihr auswendig lernen, ja? Also, wie wird ein junger Mann oder ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, ohne dass er bestraft werden müsste, von Gott oder von Menschen? Wie kann man seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält oder ausrichtet nach deinen Worten? Da ist die Bewahrung, Gottes Wort. Und in Vers 11 steht geschrieben nach einer etwas genaueren Übersetzung: Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, aufgelagert. Wie man Bücher aufstapelt oder Güter aufstapelt. Dein Wort habe ich gesammelt und aufgestapelt in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. 2 Verse, die sehr, sehr wichtig ist. Beide Verse sollte man sehr früh auswendig lernen, weil sie uns an Gottes Wort erinnern, das uns vor der Sünde bewahren kann. Ich denke, es war der Evangelist Moody, der gebeten wurde, etwas in eine Bibel zu schreiben, die jemand ihm vorhielt. Das macht man manchmal. Und er schrieb da rein: Dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Eins von beidem. Entweder man gibt Acht auf die Schrift und dann bewahrt sie uns vor Sünde. Oder man achtet nicht auf sie und dann wird die Sünde uns ganz schön von der Bibel bewahren. Und dann haben wir keine Last mehr mit der Bibel. Aber dann wird das Leben zu einer gründlichen Last. Das ist die Einleitung zu Römer Kapitel 6. Ist jemand da, der heute Morgen seine Bibel nicht mitbrachte, aber sie heute Nachmittag mitgebracht hat? Dann wollen wir sie jetzt aufschlagen. Römer Kapitel 6. Und wenn ihr sie heute Nachmittag immer noch nicht mitgebracht habt, dann bitte das nächste Mal, damit ihr kontrollieren könnt, was hier gesagt wird. Also, in Römer Kapitel 6 geht es darum, wie ein Christ, der in ein richtiges Verhältnis zu Gott gekommen ist, vor der Sünde oder mit der Sünde umgeht. Was hat er mit der Sünde zu tun? Wie kann er vor der Sünde bewahrt bleiben? Das ist die Frage nicht nur von jungen Menschen, sondern das ist die Frage von jedem ernsten Christen, der dem Herrn wohlgefällig sein will. Und Paulus lehrt uns in seinem Römerbrief, dass man zuerst, wenn man gegen die Sünde angehen will, Gottes Wort bedenken sollte. Bevor man handelt, sollte man denken, überlegen. Und er gibt uns manches neues Wort Gottes. Zum Teil ist das Erinnerung an was die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bereits geschrieben hatten. Zum Teil ist es neues Wort Gottes. Aber auf jeden Fall teilt er uns mit in den ersten Versen von Kapitel 6. Dieses gilt es zu bedenken. Das sollte man überlegen. Hier sind Tatsachen. Und die sollte man zuerst überlegen, bevor man etwas macht. Und die haben wir uns heute Morgen vorgehalten. Wir sind gestorben, ja mitgekreuzigt. Weil Jesus gestorben, gekreuzigt wurde, aber er stand auch auf. Das hat er alles für uns getan und das bezeugen wir in der Taufe. Das alles kann Paulus ansprechen, wenn er die römischen Christen dazu bewegen will, sich von Sünde zu trennen. Das sollen sie zuerst bedenken. Aber dann sollen sie nicht nur beim Denken stehen bleiben, sondern dann soll auch gehandelt werden. Und davon sprechen die Verse 11 bis 23 in der zweiten Hälfte dieses Kapitels. Und da wollen wir beginnen zu lesen. Also ich lese Vers 10 und dann weiter. Als er starb, Jesus, starb er der Sünde, weil er gegen die Sünde war. Ein für allemal. Es brauchte er nur einmal zu tun, dann war die Sünde bezahlt, dann war sie gerichtet vor Gott. Aber sein Leben, weil er ja wieder auferstand, lebt er für Gott. Der Tod war für Sünde. Die Auferstehung war, damit wir leben könnten. Und jetzt sagt er in Vers 11, nachdem dieses bedacht worden ist, das sind Tatsachen, sagt er, so auch ihr. Ganz kurz. So auch ihr. So ist es mit euch. Ihr seid mit Jesus gestorben und auferstanden. Seht euch selbst als solche an, die für die Sünde tot sind, andererseits als solche, die lebendig sind in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn du Sieg haben willst über die Sünde, solltest du erst über Gottes Wort, über das Evangelium und seine Bedeutung nachdenken und dann etwas tun. Das heißt, dich selbst als solchen wirklich betrachten, dich ins Lichte Golgathas stellen und dich als den betrachten, der dort gestorben ist. Das ist eine Handlung, das ist mehr als Denken. Das ist mehr als Tatsachen entgegennehmen, sondern das ist gleichsam im Geiste sich dorthin stellen und sagen, ich bin gestorben. Und kommt die Versuchung, dann handelt man und sagt, ich bin gestorben. Nicht nur gestorben, ich lebe, aber ich lebe einem anderen, der für Jesus lebt, der für mich lebt, der für Gott lebt, für das Richtige da ist, für das Gute, für das Heilsame, für die neue Welt, für den Himmel und so weiter. Und dann sagt er ein zweites, das man tun sollte. Zuerst bedenkt man Tatsache, man stellt sich in die hinein und betrachtet sich als einen, an dem sie Wirklichkeit sind. Und dann in Vers 12 und 13 anfangen. Lasst also die Sünde nicht als König herrschen in eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten, in seinen Begierden. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Es gibt zu kämpfen, sagt der Apostel. Unser Leib besteht aus Waffen. So sieht das Paulus an. Und diese Glieder an unserem Körper, die werden eingesetzt, entweder von der Sünde oder von Gott. Und sie werden eingesetzt gegen die Sünde oder für die Sünde. Wir haben also, und wir sind gezwungen dazu, Stellung zu beziehen, Partei zu ergreifen, für oder gegen. An die Galater schreibt er, es geht nicht anders. Es ist ein Kampf, ein Tauziehen. Und wir werden zu entscheiden haben, auf welcher Seite wir stehen. Also, Paulus sagt, das Zweite ist, sagt Nein zur Sünde. Kommt die Versuchung? Ganz, ganz einfach. Nur ein kleines Wort. Nein. Aufgrund des Evangeliums, aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Ja, aber, sagt dann so ein mancher. Warum aber? Ja, das ist so schwer. Und Jesus? Wir haben eben von Golgatha gehört. Und Jesus? War das ein Sonntagnachmittagsspaziergang, als er dort am Kreuz hing? Ich denke, du hast dich für Jesus entschieden und du willst ihm nachfolgen. Du hast also bedacht, du hast Stellung bezogen, du hast dich taufen lassen. Damit hast du gesagt, ich stehe ganz auf der Seite des Herrn Jesus. Die Bibel sagt uns, damit hat man ihn als Meister und Herrn angenommen. Das sagt die Taufe. Jesus ist mein Herr, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag. Und jetzt plötzlich soll es schwer sein, ihm nachzufolgen? Es ist schwer. Das wird nicht bestritten. Aber dass das uns abhalten sollte, davon Nein zu sagen, das gibt es nicht. Aber es ist so sehr schwer. Die Versuchung ist so stark und es ist so schön zu sündigen. Es ist Leiden. Aber in dieser Welt stehst du immer zwischen zwei Feuer. Und du kannst dich nicht entziehen. Es ist ein Kampf. Und du kannst dich diesem Kampf nicht entziehen. Entweder du gehst in das Feuer des Kampfes gegen die Sünde und dort leidest du ganz schön und tüchtig und stehst die Sache aus und bleibst beim Nein, ob das in der Schule ist, ob das ein Arbeitsplatz ist oder du bist ganz allein oder wo immer du bist, wann die Versuchung kommt. Du sagst Nein und du bleibst beim Nein. Und du leidest und du bist bereit, den letzten Tropfen deines Blutes zu vergießen. Jesu wegen, der sein Blut für dich vergoss. Das heißt es, Sieg über Sünde zu haben. Denn die Sünde ist unbarmherzig. Die Versuchung lässt nicht nach und der Feind lässt nicht nach. Der kennt keine Barmherzigkeit. Aber Jesus kennt Barmherzigkeit. Und der wird dich bewahren, wenn du beim Nein bleibst. Er wird dir beistehen. Und seine Kraft ist in dir. Der, der die dreifache Versuchung widerstand am Anfang seines Dienstes, Der, der nicht sündigen konnte und doch versucht wurde. Und es war dennoch ein Kampf. Der, der obsiegte, der überlegener Sieger war, der wohnt jetzt in mir und in dir. Und das ist Evangelium. Und deshalb darf ich und kann ich Nein sagen. Ein weiteres, ein drittes erwartet der Apostel von uns, wenn wir handeln wollen, um Sieg zu haben. Und das befindet sich in der Mitte von Vers 13. Ein ganz kurzes Wort. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende, nicht als Tote, als Verstorbene, ja, als der Sünde, für die Sünde Tote, aber als Lebende für Gott. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Daran erinnert Paulus wieder in Römer 12. Nachdem er einiges dazwischen gesagt hat, das von großer Wichtigkeit ist, kommt er ganz praktisch wieder zurück. Denn Römer 12 und 13 und 14 und 15 sind sehr praktische Kapitel. Wie sieht das im Leben aus, wenn das Evangelium Gestalt gewinnt unter Christen? Und da beginnt er diesen Teil seines Römerbriefes mit einer Erinnerung an gerade diesen Gedanken, an diese Handlung. Stellt euch selbst Gott hin zur Verfügung. Gebt euch selbst Gott. Bringt euren Körper dort da zum Dienst, um ihm zu dienen. Gott dient man im Gebet, in der Anbetung, im andächtigen Lesen seines Wortes und dann im Zeugnis, in der Gemeinschaft mit anderen, alles, was im Zeichen der Nachfolgschaft Jesu geschieht, in seiner Gegenwart und sonst wo, ist Gottes Dienst. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Das ist etwas Grundsätzliches. Und jetzt kommt ein weiteres. Paulus ist nicht ganz zufrieden damit. Ja, wenn man jetzt sich selbst Gott gebracht hat, jetzt geht es zu den einzelnen Gliedern. Ich habe mich Gott gebracht. Und dann muss ich jetzt ganz deutlich werden, das muss jetzt unterstrichen werden. Meine Hand, meine Beine, meine Ohren, meine Augen, alle Glieder, sämtliche, sollen dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt werden. Da darfst du ruhig nach Hause gehen, ein Stück Papier holen, einen Bleistift nehmen und aufschreiben. Und du darfst dem Herrn Jesus einen Brief schreiben. Herr Jesus, ab heute gehören dir meine Augen, meine Ohren, meine Hände, meine Arme und so weiter. Alles. Liste alle deine Glieder und sage, Herr, sie gehören dir. Nicht nur das. Stellt eure Glieder dar als Waffen. Manchmal übersetzt man Werkzeuge, das kann man. Aber zu jener Zeit wurde dieses Wort wohl doch als Waffe aufgefasst. Und Luther hat zu Recht übersetzt. Als Waffen der Gerechtigkeit. Denn es ist ein Kampf. Diese Hand soll das Schwert halten für Jesus. Diese Augen sollen auf ihn sehen, diese Ohren sollen auf sein Wort achten und so weiter. Diese Füße sollen bereit sein, die Botschaft des Friedens zu künden. Stellt eure Glieder, Vers 13 Ende, ihm zum Dienst zur Verfügung, als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch. Es ist eine Verheißung. Bedenkt man, handelt man, betrachtet man, gibt man sich selbst Gott, sagt man Nein zur Sünde, stellt man sich selbst und seine Glieder zu Gott zur Verfügung, wird die Sünde gar nicht Herr sein über dich. Du wirst Herr sein über sie. Das ist die Verheißung. Dies ist garantierter Sieg, Siegesweg. Aber etwas weiteres. Paulus geht weiter. In Vers 14 bis 18 gibt er uns keine Aufgabe, sondern er hält inne und sagt, ich möchte euch ermutigen. In den Versen 14 bis 18 spricht er Worte der Ermutigung. Und das ist schön so. Er ist der rechte Vater, der rechte Lehrer, der zwischendurch wirklich Mut macht, den Weg zu beschreiten, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Und dann, wie ein guter Lehrer, wiederholt er, was er eben gesagt hat. In Vers 13. Vers 19 ist Wiederholung eines Inhaltes von Vers 13. Dort heißt es, ich spreche auf menschliche Weise, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr eure Glieder zur Verfügung stelltet als leibeigene Knechte der Ungerechtigkeit und der Gesetzwidrigkeit für die Gesetzwidrigkeit, so stellt nun eure Glieder zur Verfügung als Knechte der Gerechtigkeit für die Heiligung. Noch einmal. Achtet auf eure Glieder und stellt sie als Waffen und Werkzeuge in den Dienst des Herrn Jesus. Und was tut er dann? Im nächsten Vers, Vers 20, jetzt haben wir noch vier Verse über, in Kapitel 6, und in diesen Versen macht er wieder Mut. Ermutigt er die Christen in Rom. Bleibt dabei, vertraut auf den Herrn, vertraut auf sein Wort. Bleibt bei euren Entscheidungen, bleibt bei eurer Taufe, bleibt beim Nein und so weiter, bleibt bei eurer Hingabe, bleibt im Dienst für Jesus. Es lohnt sich. Die Sünde hat auch ihren Lohn, aber die Gnade hat einen größeren Lohn. Und zwar ewiges Leben. Am Ende steht die Pforte zum ewigen Leben. Und das hört nie auf. Aber der andere Ort hört auch nie auf. Bin ich hier treu gewesen, dann bleibt mir die Pforte in die ewige Gegenwart des Herrn offen. Das ist Römer 6. Wie wird man mit der Sünde fertig? Ein sehr wichtiges Kapitel. Es ist fundamentlegend. Dort legt Paulus einige Fundamentsteine. Jetzt muss er noch zurückkommen auf ein Thema, das er in Kapitel 6 anschnitt. Denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, hat er antönen lassen. Aber das hat er dann schnell gelassen. Aber er weiß, er muss noch auf dieses Thema zurückkommen. Besonders bei einem Israeliten, der vom Alten Testament, vom Gesetz herkommt, das ist ja ein großes Thema für ihn. Aber auch für uns, die wir schriftkundig sind und wir wollen ein gerechtes Leben führen. Auch wir sind gesetzeskundig. Das setzt Paulus voraus. Er schreibt in Kapitel 7, Vers 1, seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder? Denn ich rede zu Gesetzeskundigen. Ihr kennt das Gesetz. Der größte Teil der Christen in Rom kam wahrscheinlich aus den Heiden. Einige waren Juden und die kannten das Gesetz womöglich. Aber inzwischen erwartet er, dass auch die nichtjüdischen Christen ihre Bibel auch im Alten Testament kennen. Also, das darf ich jetzt voraussetzen, sagt er. Und dann sagt er uns, wie wir als Kinder der Gnade jetzt umzugehen haben und wie wir fertig werden mit dem Gesetz Gottes. Das ist ein wichtiges Thema und die Gemeinde Jesu hat immer mit dieser Frage gerungen seit den ersten Jahren. Die Apostelgeschichte 15 erzählt uns davon. Aber das hat nie aufgehört, dieses Ringen, bis heute. Jede neue Generation fragt ganz neu, was ist es um die Gebote Gottes im Alten Testament? Wie wird man da fertig? Nun, heute Nachmittag, wo wir in einer etwas anderen Stimmung sind als heute Morgen, ist es etwas schwerer, länger zuzuhören. Machen wir eine kleine Pause. Kapitel 7 ist ein schweres Kapitel. Es ist eins der schwereren Kapitel zu lesen und zu verstehen. Ich will es nicht heute Nachmittag ganz auslegen. Ich denke, das wäre zu schwere Kost für uns am späten Nachmittag. Aber ich will uns einen Überblick geben und vielleicht kann das als Schlüssel dienen, wenn man sich enger damit befassen will. Also zuerst, in den ersten 6 Versen, bespricht der Apostel die Beziehung eines, der gerechtfertigt wurde, dessen Sünden vergeben sind und in die richtige Stellung vor Gott gekommen ist. Das heißt, eines Christen, wie sieht seine Beziehung zum Gesetz grundsätzlich aus? Zuerst innerhalb dieser Verse 1 bis 6 leitet er ein, wie ein guter Lehrer, in Vers 1. Das ist Einleitendes. Da sind einige Gedanken, die es zu beachten gilt. Und dann in den 2 nächsten Versen, Vers 2 und 3, gibt er ein Beispiel. Und das hilft auch gleich, um zu verstehen. Er kommt also etwas langsam in das Thema und bringt schon gleich eine Lampe, ein Licht mit sich. Ein Beispiel, ein sehr einleuchtendes Beispiel, das macht es klar. Also von einem Ehepaar, da ist mit einmal ein Partner gestorben. Dann sagt Paulus, jetzt ist die Ehe vorbei, jetzt ist der Überlebende wieder ledig. Er war verheiratet, jetzt ist er wie ein Lediger, der nie verheiratet war. Witwer, das ist klar, oder Witwe, jemand, der seines Partners beraubt war, der jetzt alleine ist. Ein furchtbares Los, aber auch eine neue Aufgabe, sagt Paulus den Korinthern, denn sowohl die Ehe als der ledigen Stand sind Gaben Gottes, zu denen Gott führt. Aber das ist ein anderes Thema. In diesem Fall will Paulus sagen, jetzt ist man frei von dem Gesetz, das die Eheleute verpflichtete, zusammenzubleiben. Jetzt ist man nicht mehr unter diesem Gebot. Man ist frei geworden. Und das gebraucht er als Beispiel dafür, wenn Jesus Christus sich eins gemacht hat mit uns. Er war Gott, blieb natürlich Gott, kam aber ins Fleisch, verband sich also gleichsam ehelich mit uns Menschen. Und als ein solcher, der Mensch geworden war, starb er. Und wenn ich mit ihm gestorben bin, dann bin ich tot. Aber es ist ja Jesus, der gestorben ist. Ich überlebe. Das heißt, der Wert seines Todes für mich ist der, dass ich nicht mehr unter dem Gesetz Moses bin. Meine Regierung ist dahin. Ich stehe jetzt als ein Freier da, wie jemand, der aus dem Gefängnis, nicht als ob die Ehe ein Gefängnis wäre, aber um das die Freiheit zu verdeutlichen, jemand, der jetzt in die Freiheit versetzt wurde. Aber Jesus ist ja auferstanden. Jetzt haben wir gleichsam einen neuen da. Und Paulus sagt, jetzt darf man sich wieder mit ihm verheiraten. Das heißt, man wird eins mit dem Auferstandenen. Er wurde eins mit uns, als er in die Welt kam und starb. Und nachdem er auferstanden ist, werde ich eins mit ihm. Aber er lebt ewiglich und diese Ehe darf ewiglich bestehen. Also, ich bin jetzt mit einem Neuen vermählt, vereinigt. Das hat Bedeutung, sagt er. Jetzt bin ich unter der Gnade und bei dem Auferstandenen, nicht mehr unter dem Gesetz. Ein sehr deutliches Wort. Die Bedeutung haben wir in den Versen 4 bis 6. In den Versen 2 bis 3 das Beispiel, in den Versen 4 bis 6 dann die Lehre. Ich möchte diese Verse lesen und einiges da betonen, unterstreichen. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, den man tötete, um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Wozu? Verheiraten sich Leute? Dann ist das, sagt die Bibel, damit Kinder entstehen aus einer Verbindung. damit wir Gott Frucht brächten. Oder mit einem anderen Bild des Weinstocks von Johannes 15. Wir sind wie Reben an den Weinstock verwachsen, mit ihm verbunden, und jetzt dürfen wir Frucht tragen, Trauben. Damit wir Gott Frucht brächten. Und eine zweite Betonung, Anfang Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, eine sehr wichtige Formulierung. Paulus sagt, ich bin nicht mehr im Fleisch. Er ist noch im Leibe. Aber das Fleisch ist nicht mehr seine Welt, sein Wohnort. Er wohnt jetzt im Himmel. In Christus ist er, im Heiligen Geist. Dort ist seine Welt, dort ist sein Zuhause. Und das Wort Gottes stellt diese Welt dar, und so lebt er in diesem Bereich. Wir waren im Fleisch, aber jetzt sind wir nicht mehr dort. Als wir dort waren, bekamen wir eine andere Frucht. Wir zeitigten eine andere Frucht. Aber jetzt dürfen wir eine Glaubensfrucht, eine Gnadenfrucht hervorbringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir leibeigenen Dienst tun. Wir sind frei vom Gesetz, aber nicht frei vom Dienst. Wir sind nicht befreit, um für uns selbst zu leben, sondern wir sind von der Sünde befreit. Knechte, Sklaven bleiben wir, hatte er in Kapitel 6 gesagt. Das habe ich nicht gelesen, aber das sagt er gegen Ende des Kapitels. Entweder ist man Sklave der Sünde oder man ist Sklave der Jesu und der Gerechtigkeit, des Richtigen. Ich bin frei von einem Herrn geworden, um Sklave eines anderen Herrn zu werden, um jetzt Gutes hervorzubringen, für lauter Gutes zu leben, nur für den Herrn Jesus. Und Gutes bringt immer Freude. Das ist nicht ein Sklavendienst, der traurig macht, sondern der wirklich froh macht. Damit wir leibeigenen Dienst, Sklavendienst leisteten, im Neuen, im Geist, im Heiligen Geist. Und nicht im Älteren, das heißt im Früheren, im Geschriebenen, im Gesetz. Das sind die ersten 6 Verse. Sie beschreiben grundsätzlich die Beziehung zum Gesetz. In den Versen 7 bis 14 geht der Apostel ähnlich wie ein Lehrer vor und erzählt einmal aus seinem eigenen Leben, wie es gewesen war. Bis Anfang von Vers 14, da muss man stehen bleiben, sonst kann man Schwierigkeiten bekommen. Ab Vers 7 bis 14 Anfang erzählt er aus seinem früheren Leben, wie das war, als er der Sünde begegnete. Eigentlich muss man sagen, als er einem Gebot begegnete. Paulus schreibt einmal an die Philipper, er sei unsträflich gewesen vor dem Gesetz. Eigentlich meinte er, was die Menschen betrifft. Niemand hätte ihn anklagen können, weil niemand ihn gesehen hätte, als er sündigte. Er war ein wirklich frommer Jude. Zu Hause war er gehorsam, in der Schule bei Gamaliel war er gehorsam, in der Partei der Pharisäer war er gehorsam. Niemand, der ihn beobachtete, hätte ihn anzeigen können bei der Führung der Pharisäer, hier dieser Paulus, der benimmt sich nicht nach den Regeln unserer Partei oder nach dem Gesetz. Das waren die Regeln. Und es waren viele Regeln, kamen nicht alle aus dem Wort Gottes. Aber er war unsträflich im Gesetz. Aber das waren die ersten 9 Gebote. Wie lautet das 10. Gebot? Lass dich nicht gelüsten. Und wer will da sehen, ob ich mich gelüsten lasse oder nicht? Man macht einen Spaziergang am Sonntag in der Stadt, schaut so um sich, sieht die nicht verhüllten Lädenfenster, schaut hinein. Man sieht ein neues Auto, man sieht Menschen um sich. Wer sieht, ob du Lust hast, etwas zu genießen oder zu haben, das dir nicht gehört? Das kannst du gut verbergen. Du kannst also wirklich wie ein Frommer dastehen und niemand weiß, dass du in deinem Herzen sündigst. Und Paulus sagt, eines Tages begegnete ich dem 10. Gebot. Und da ging mir eine Welt auf, die in mir war, eine furchtbare Welt. Da erkannte ich, wer ich war. Da wurde ich vor Gott gestellt. Und da hat er sich selbst zu sehen bekommen. Ob das seine Bekehrung war, ich weiß es nicht. Die geschah ja vor den Toren von Damaskus. Aber was alles da passiert ist, auch in den 3 Tagen, wissen wir nicht. Aber er sagt, dies ist in der Vergangenheit. Es war einmal so, ich begegnete diesem Gebot. Und da sah ich die Sünde, ich war ein Sünder und ich starb gleichsam. Ich musste zugestehen, ich bin des Todes würdig. Ich stand da wie ein Verurteilter. Aber nun fragt er, wie kam das, dass ich so elend wurde, als ich dem Gesetz begegnete? Ist das Gesetz dann etwas Böses, das mir den Kopf durch zusammenschlägt? Nein, er sagt, das, am Gesetz liegt es nicht. Die Keule war nicht das Gesetz. Die Keule war die Versuchung zur Sünde. Die hat mich erledigt. Das Gesetz sagte einfach, was zu tun war. Es war Licht, es war geistlich, es war himmlisches Licht, es war Wort Gottes, es war das Richtige. Wir wissen, Kapitel 7, Vers 14, Anfang. Wir wissen, das ist uns allen klar, das Gesetz ist etwas Geistliches. Nicht etwas Ungeistliches, etwas Irdisches, etwas Vergängliches, etwas, das mit dem Greifbaren zu tun hat, was beim Körperlichen stehen bleibt. Nein, dies ist Himmelswort. Dies gehört zur geistlichen Welt, zum ewigen Leben. Wer das Gesetz hält, der wird ewiglich leben, stand geschrieben. Aber wer hielt schon das Gesetz? Und woran war das Schuld? Die Sünde, nicht das Gesetz. Das macht Paulus klar. Also er zeigt einmal, wie das eigentlich ist in der Begegnung mit dem Gesetz. Und in der Mitte eines Satzes, in der Mitte eines Verses, kommt er auf ein anderes Thema zu sprechen. Er sagt gleichsam, so war es. Und jetzt dreht er sich gleichsam um und sagt, und so ist es. Und gebraucht die Gegenwartsform. Wir waren im Fleisch. Ich wurde versucht. Ich kam zum 10. Gebot und so weiter. Das war Vergangenheit. Und jetzt sagt er im Vers 14. Ich aber, ich bin nicht wahr. Ich bin fleischlich. Als Christ. Das heißt nicht, dass er sündig sein muss. Er ist sündig als Christ auch. Aber davon spricht er gleich. Zunächst will er feststellen, ich bin ein Mensch, der im Fleisch ist. Aber seit dem Sündenfall von Adam und Eva wohnt die Sünde in diesem Fleisch. Nicht ist das Fleisch Sünde. Nicht die Hand hat gesündigt, nicht das Auge. Ich habe gesündigt. Meine Glieder werden hineingesetzt als Waffen oder als Werkzeuge für die Sünde. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht Materie ist, die gesündigt hat, sondern eine Seele hat die Hand gebraucht als Werkzeug für die Sünde. Wenn ein Nagel eingeschlagen wird, ist nicht der Hammer schuld, sondern die Hand hat es getan, eine Person. Ich bin fleischlich, das heißt, solange ich in diesem Fleisch bin, bin ich dazu verurteilt gleichsam. Das heißt, es bleibt so, wie es im Garten Eden wurde. Wir Menschen sind Menschen, in denen die Sünde wohnt. Und das macht mich schwach. Das sagt er im nächsten Kapitel. Was macht mich schwach? Dem Gesetz, dem Gebot Gottes zu gehorchen. Und jetzt beschreibt er diesen schwachen Weg. Wenn ich als Mensch im Fleisch versuche, zu den Willen Gottes zu tun, nach dem Wort Gottes, kann ich es nicht. Ich will es. Ich will das Gute. Ich habe den Heiligen Geist, hätte er sagen können. Ich habe den guten Willen. Ich habe den guten Sinn. Die Absichten sind da, aber ich selbst bringe es nicht fertig, Gottes Gebot einzuhalten. Und ich glaube, manch einer heute Nachmittag stimmt mir zu, dass das bekannte Erfahrung ist. Wenn du also das Gesetz, die Gebote, die Regeln Gottes als deine Lebensregierung betrachtest, dann wirst du nie vom Fleck kommen. Dann wirst du nur zu seufzen haben, wie Paulus. Da ist nicht der Weg des Sieges, nicht da. Er hatte geschrieben im ersten Teil des Kapitels, wir sollten Sklavendienst tun oder leibeigenen Dienst tun als Eigentum Gottes im Geist. Nicht mit Fleischesleistung, nicht mit meinem Bemühen, sondern ich sollte mich beschenken lassen vom Heiligen Geist. Davon schreibt er in Kapitel 8. Und bevor das Kapitel fertig ist, schreibt er in den letzten Versen, Vers 21 bis 25, das Ergebnis der Erfahrungen mit dem Gesetz. Wenn ein Christ versucht, nach dem Gesetz zu leben, scheitert er. So finde ich dann das Gesetz, dass bei mir, der ich das Edle ausüben will, bei mir das Schlechte, das Böse vorhanden ist. Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz in mir, wie jedes Naturgesetz. Das liegt, sitzt in mir, aber das ist seit dem Sündenfall. Denn ich habe Freude am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen, als Christ, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Nicht die Glieder sind das Gesetz, aber es ist in den Gliedern. Das Gesetz der Sünde gebraucht die Glieder als Werkzeug, als Waffen für sich selbst. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines Denkens, meines Denksinnes, hier, das in meinem Geiste ist, Krieg führt. Es führt Krieg, wir sind an einem Kampf. Und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht. Zwei Gesetze. Das Gesetz der Sünde in mir und die Tat. Entschuldigung, zwei Arten von Sünde. Sünde als Gesetz in mir und Sünde als Tat. Das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Ausrufezeichen. Wer wird mich retten aus diesem Leibe des Todes? Aber er weiß, er ist Christ. Er weiß, er ist vergeben, ihm ist vergeben worden. Er weiß, dass er Jesus angehört. Und so kann er, weil er das alles weiß, sofort danken. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wofür? Kapitel 8. Was bringt das Heil in das Leben eines Christen hinein? Was bedeutet es für einen Christen? Was heißt es, wenn das Gesetz nun dem Heil Gottes, der Gnade Gottes gegenübergestellt wird? Was bedeutet das für die Sünde? Jetzt haben wir drei Gedanken. In Kapitel 6 ging es um unsere Beziehung zur Sünde. In Kapitel 7 um unsere Beziehung zum Gesetz. Und jetzt in Kapitel 8 um unsere Beziehung zum Heil. Wenn sie die Stelle eines Gesetzes einnimmt, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Wie sieht das aus? Wofür dankt Paulus? Erstens, Kapitel 8, Vers 1. Es ist dann nun in diesem Fall, und er schaut zurück gleichsam über das ganze Feld von Wahrheit der ersten sieben Kapitel, wo er viel Evangelium ausgestreut hatte vor die Augen der römischen Christen. Wenn dem allem so ist, dann ist jetzt keine Verurteilung für uns da, die wir in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis, keine Schuld, kein Urteil. Dafür dankt er Gott, auch wenn er kämpft, auch wenn er manchmal unterliegt. Aber er als Christ ist in Christus. Und daran wird er jetzt wieder erinnert. Er denkt wieder nach. Und das hilft ihm auf die Beine. Und jetzt findet er den richtigen Weg. Wann das war im Leben des Paulus, weiß ich nicht. Es kommt wahrscheinlich immer wieder so. Denn es scheint immer wieder so zu sein, dass wir zur Seite schauen und uns wieder ausrichten wollen nach den Vorschriften alttestamentlicher Art. Und dann gucken die Augen weg von Jesus, von der Kraftquelle und so weiter. Oder wir versäumen es, in seinem Wort zu leben, uns vom Heiligen Geist beschenken zu lassen. Und dann fallen wir wieder auf die Nase, ganz tüchtig. Und blutendes Gesichtes schauen wir jetzt wieder zurück zu Jesus. Bekennen unsere Schuld und er sagt uns, ich habe alle deine Strafe getragen. Ich vergebe dir. Es ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind, die in Christus Jesus sind. Bin ich in Christus, bin ich ein Geretteter. Und solange ich in Christus bin, ist keine Verurteilung für mich. Deshalb sind, weil ich sage solange, deshalb ist der zweite Teil von Vers 1 so wichtig, der auf irgendeine Art und Weise, ich weiß nicht wie, das gekommen ist, verloren gegangen ist in manchen Bibeln. Guck einmal nach in deiner Bibel. Deshalb ist es so wichtig, dass du sie heute Nachmittag mitgebracht hast. Guck einmal nach. Wie lang ist dein erster Vers in Kapitel 8 des Römerbriefes? Hört er auf, dort wo ich gelesen habe, wo ich aufgehört habe zu lesen? Oder ist noch mehr da, bevor du zu Vers 2 kommst? Der zweite Teil lautet so. Die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das sind echte Christen. Und solange sie nach dem Geist leben und nicht nach dem Fleisch, besteht keine Gefahr, dass sie auf die Nase fallen. Das ist der Weg des Sieges. Aber bedenken wir Vers 13, 12 und 13. Dann sind wir also Brüder Schuldner. Dem Herrn Jesus sind wir Schuldner. Nicht dem Fleisch, dem schulden wir nichts, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr euch ausrichtet nach euren Launen, nach dem, was euch Freude macht, und wie viel Gewicht wird heute darauf gelegt? Was willst du essen? Was schmeckt dir? Ja. Hast du auch das beste Bett? Ist es auch die richtige Temperatur und so weiter? Auch für viele Christen ist das wichtig. Und sie leben, und sie wissen es nicht, nach dem Fleisch, nach den Wünschen des Körpers. Wie oft fragen uns die Leute, wir sind ja so oft umgezogen, jetzt noch wieder nach Kanada, und im Englischen fragt man, do you enjoy? Genießest du es, in Kelowna zu leben? Das klingt anders im Deutschen. Gefällt es dir in Kelowna, könnte man sagen. Oder wir waren in Saskatchewan beim Amt. Die Mennoniten hatten dort eine Einrichtung, wo man sein Testament machen konnte. Das hatten wir wahrgenommen, die Gelegenheit. Und wir kamen ins Gespräch, das war ein Christ, mit dem wir zu tun hatten. Ja, und wir waren immer noch wohnhaft in Europa. Und er sagte, ja, ihr seid in Europa und ihr tut euren Dienst da, und den würdet ihr gar nicht tun, wenn ihr nicht Freude daran hättet. Was soll das? Was sagt Paulus? Auch wenn mir nicht danach ist, es ist mir geboten. Das kommt gar nicht in Frage, das kommt gar nicht in die Waagschale, ob ich Freude daran habe, ob ich genieße. Sie fragen, wo habt ihr gewohnt? In der Schweiz. Ist es schön, in der Schweiz zu wohnen? Ja, und? Und wenn es nicht ist? Was macht das aus? Was geht mich das an, ob mir das Freude macht oder nicht? Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, ob es schön in Kelowna ist oder nicht. Das interessiert mich nicht, ob es gut schmeckt oder nicht. Die Frage ist, ist es der Wille Gottes, dass ich das esse? Ob es gesund ist? Zweitens, ob es mir auf den Tisch gesetzt wurde von freundlichen Gastgebern? Ich tue den Willen Gottes. Ich habe mich dem Herrn hingegeben und ich diene ihm. Basta, fertig. Und ich frage nicht nach dem Willen von Herbert Janssen. Das hat nichts zu tun jetzt mit meinem neuen Leben. Nur der Wille von Jesus Christus ist jetzt interessant. Und wo er mich hinstellt, ob das die Schweiz ist, ob das Kanada ist, ob das Deutschland ist, ob das schwer ist oder ob es leicht ist, ich danke ihm, wenn es leicht ist. Aber wenn es schwer ist, danke ich ihm auch, weil seine Gnade dann groß ist und so weiter. Was er will, das ist wichtig, denn seine Ehre muss vermehrt werden. Darum geht es Paulus. Nicht nach dem Fleisch leben. Aber wenn ihr nach dem Fleisch lebt, heißt es, dann werdet ihr dazu beitragen, Entschuldigung, wenn ihr aber, das war Vers 12, 13 anfangen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben, als Christen. Irgendwann bleibt man auf diesem selbstgefälligen Weg, kommt irgendwo der Punkt, wo die Rebe vom Weinstock abgelöst wird und man als Verlorener dasteht, nicht als Christ. Kein Christ geht verloren. Wird ein Christ zum Nichtchristen auf diesem Wege, wird die Rebe vom Weinstock gelöst, ist sie nicht mehr eine Rebe am Weinstock, dann ist sie ein Stück Holz. Und Jesus sagt, man wirft sie ins Feuer. Und das tut auch Gott. Dann geht ein Nichtchrist, jemand, der nicht ein Christ ist, verloren. Nicht ein Christ. Er war einmal ein Christ, aber es geht nicht ein Christ verloren, sondern ein Nichtchrist geht verloren. Solange ich Christ bin, bin ich in der Arche Gottes, in der Arche der Gnade, in der Hand Gottes und ich kann nicht verloren gehen. Und wie ein früher Student von mir sagte, der ein Freund von mir wurde, ich glaube an die ewige Sicherheit des Gläubigen. Natürlich. In Christus sind wir absolut sicher für alle Ewigkeit. Aber wenn ich aus Christus steige, bin ich nicht sicher. Hier in der Burg Jesu bin ich sicher für alle Zeit. Niemand kann mich aus dieser Burg holen. Steige ich aber aus der Burg heraus und will mein eigenes Leben führen, da ist Gefahr. Es ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Für die, die nicht nach dem Fleisch leben, die nicht wieder aussteigen aus Christus, die nach dem Fleisch leben und nicht nach dem Geist, für die kommt eine Verurteilung. Die sind nicht eingeschlossen. Da ist eine Gefahrzone für einen Christen. Es ist eine Zone. Paulus gesteht das. Man wird nicht sofort zu einem Nichtchristen, wenn man sündigt. Erlo Stegen hat falsch da an dieser Stelle. Wir bleiben Christen, bis wir nicht mehr Christen sind. Wir sündigen als Christen, aber wir gehen nicht gleich verloren. Wann aber der Zeitpunkt des Abfalls kommt, das ist schwer für uns zu konstatieren, festzustellen. Das tut Gott. Wir müssen aber uns gewiss sein und vergewissern, dass es diese Gefahr gibt. Aber jetzt kommen wir zurück. Die Verse 2 und 3 und ferner sagen uns, wie das jetzt aussieht, wenn ein Christ nach der Gnade lebt, nach dem Heiligen Geist und so weiter. Und er fängt ganz von Anfang an. Er sagt, der Heilige Geist ist das neue Gesetz. Aber das ist, weil Jesus in die Welt gesandt wurde, unsere Sünde zu tragen. Gott schickte ihn in die Welt. Er starb für uns und so weiter. Er wiederholt Evangelium. Und wie ein guter Lehrer, ich darf es noch einmal sagen, legt er jetzt wieder die Pfade auf den Weg, sodass wir darauf gehen können, und schreitet so mit uns durch das 8. Kapitel, zeigt uns, was das Heil uns bringt, dass wir neue Hoffnung haben und schließlich, mit welcher Gewissheit wir in die Zukunft gehen dürfen. Nichts kann uns trennen vom Herrn Jesus. Ein wunderbares Kapitel, ein unendlich reiches Kapitel. Deshalb müssen wir abbrechen, bevor wir zu Ende sind. Leider. Aber es wird immer so sein, die Zeit, bis wir zur Ewigkeit kommen, wird immer bemessen sein. Aber wollen wir die Zeit, die Gott, der Herr uns gibt, ausnutzen und für Jesus leben? Dazu möchte ich Mut machen. Und jetzt dürfen wir wieder antworten im Gebet und wir stehen dazu auf.